Er möchte auch heute Abend noch die Devas einladen und vor allem auch dem Buddha Ehrerbiet erweisen. Samanta Chakavale Soatraga Chanto Devata Sadammang Munirajasa Sunanto Sagamokkhadam Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir uns dieser Gestalt Buddha nähern können. Eine der Möglichkeiten ist natürlich, etwas von seinem Leben auch zu erfahren. Und gleichzeitig ist das natürlich immer auch halb Fakten und halb vielleicht auch Interpretation und Fantasie. Und genau letztendlich werden wir es natürlich nie wissen, wie der Buddha genau war oder wer er genau war. Aber es gibt zwei schöne Bücher, die einen guten Überblick geben und ein gutes Gefühl geben. Das eine ist von Thich Nhat Hanh, ist ein vietnamesischer Meditations- und Achtsamkeitslehrer gewesen, ein Friedensaktivist, der jetzt vor ein paar Jahren gestorben ist und der dieses Buch wie Siddhartha zum Buddha wurde, verfasst hat. Und das ist ein Buch, das sehr ans Herz geht, also wo man über das Herz auch einen Zugang zum Buddha und zu der damaligen Zeit auch bekommen können. Aber es ist natürlich auch eine fiktive Geschichte, vielleicht schon auch auf Elementen, die überliefert sind, aufgebaut, aber eben auch ein bisschen eine Fantasiegeschichte. Aber es gibt trotzdem einen sehr, sehr guten Eindruck. Ein anderes Buch, das ich auch sehr empfehlen möchte, ist von Wolfgang Schumann, Der historische Buddha. Der betrachtet die Figur Buddha etwas nüchterner und wie er vielleicht tatsächlich auch nochmal ein bisschen realistischer vielleicht auch betrachtet werden kann. Egal, wir können uns unsere eigene Geschichte auch vielleicht zusammenbasteln, wie es für uns gut ist, was uns berührt vor allem und wie wir einen Zugang zum Buddha auch vielleicht bekommen können. Ja, was ziemlich sicher ist, ist, dass dieser Prinz Siddhartha, wie der Buddha, bevor er zum Buddha wurde, geheißen hat, dass der in Lumbini geboren wurde. Das hat damals zu Nordindien gehört, ist heute in Nepal. Und auch schon zu seiner Geburt gab es verschiedene Aussagen, die geglaubt werden können oder die vielleicht auch so ein bisschen symbolisch auch aufgefasst werden können. Zum Beispiel, dass er gleich gehen konnte und dann die ersten 7 Schritte sind Lotusblumen unter seinen Füßen auch aufgetaucht. Ja, das ist ein schönes Bild und vielleicht auch eine schöne Symbolik auch, die schon darauf hinweist, dass da ein ganz besonderes Wesen eben geboren wurde. Er wurde in einem kleinen Königreich, so kann man es vielleicht bezeichnen, oder großes Herzogtum wurde er hineingeboren. Und zu seiner Und was vielleicht auch ganz, ganz wichtig ist, weil das ein Element ist, das in allen wichtigen Stationen vom Buddha immer wieder auftaucht, er wurde unter einem Baum geboren. Ja. Also auch schon da diese Verbindung von Natur und seinem Leben, also wo da zum ersten Mal auch zum Ausdruck kommt. Ja, er wurde in einem kleinen Königreich geboren und wie es damals in der damaligen Zeit und teilweise auch heute noch üblich ist, wurde gleich zu seiner Geburt, wurden so die wichtigsten Astrologen gefragt, was aus diesem kleinen Jungen mal werden wird, was der für ein Leben vor sich hat. Und der berühmteste Astrologe seiner Zeit hat dann, ja, wurde herbeigerufen und er hat dann unter Tränen ausgesagt, dass dieser kleine Junge einmal ein besonderer Herrscher werden würde, entweder ein weltlicher Herrscher, aber wahrscheinlicher noch ein spiritueller Meister, ein spiritueller Leiter, ein spiritueller Führer werden würde. Und dann fragt der Vater vom Buddha, vom Siddhartha, fragt ihn, den Astrologen, warum er denn weint. Und ja, und er ist deswegen so ergriffen, weil er dieses Ereignis, dass der Siddhartha zum Buddha wird, dass er das nicht mehr erleben kann und das eben ein Weltenereignis ist, das nur alle heiligen Zeiten einmal vorkommt. Und das hat ihn dann so betrübt, dass er da nicht mehr dabei sein kann, weil er schon zu alt war. Ja, das war so ein erstes wichtiger Hinweis auf die Zukunft dieses kleinen Jungen. Ja, wie man sich vorstellen kann, der Vater hat jetzt nicht unbedingt Interesse gehabt, dass der ein spiritueller Meister und Führer erleuchteter wird, sondern er hat natürlich Interesse gehabt, dass dieser kleine Junge mal später sein Reich übernimmt und hat ihn dann auch, man kann das davon ausgehen, entsprechend auch erzogen. Er hat ihn wahrscheinlich so erzogen, dass er tatsächlich auch im Bereich von Organisation und von wie man so ein Reich führt, wie man so ein Projekt auch gestaltet und so, dass er da auch eine sehr, sehr gute Ausbildung bestimmt bekommen hat. Und so ist auch überliefert, dass er eben ein sehr, sehr wacher Junge war, der auch sowohl in körperlichen Wettkämpfen herausragend war, als auch in seiner geistigen Auffassungsgabe auch eine ganz besondere Gabe auch hatte. Ja, dieser kleine Bub wächst heran und sein Vater unternimmt alles, dass es diesem kleinen Jungen an nichts mangelt, sodass er vielleicht auch nicht auf dumme Gedanken kommt, dass er nicht irgendwie ins Nachdenken kommt über den Sinn des Lebens, sondern dass er ganz einfach so hineinwächst in seine zukünftige Aufgabe. Und ja, da wird dann auch in den Schriften, ist das teilweise überliefert, wird auch davon gesprochen, dass eben in diesem kleinen Königreich alles, was nur ansatzweise an Vergänglichkeit oder an Ungemach hingedeutet hätte, wird beseitigt. Zum Beispiel auch Blumen oder Blüten, die verwelkt sind, dass die jeden Morgen beseitigt werden, sodass der Buddha nur mit den schönen Seiten des Lebens in Kontakt kommt. Das bedeutet natürlich auch, dass ihm alles, was in der damaligen Zeit an Luxus vorhanden war, dass ihm das auch zugeführt worden ist und dass er sich da in einem sehr, sehr wahrscheinlich luxuriösen Umfeld dann auch aufgewachsen ist, wo ihm jeder Wunsch von den Augen abgelesen worden ist und er da aufgewachsen ist. Für uns vielleicht in der heutigen Zeit auf der einen Seite vielleicht schwer verständlich, wie das sein konnte, aber wenn man schon mal in Indien war und vor allem auch, mich hat ein Ort besonders beeindruckt und das ist das Rote Fort in der Nähe vom Taj Mahal. Taj Mahal ist ja so das bekannteste Gebäude in Indien und da in der Nähe, so ein paar Kilometer weg, ist das Rote Fort. Und da kann man sich so vorstellen, es ist wie so eine kleine Stadt, die man sehr, sehr gut, denke ich, in Ordnung halten kann und wo man eben jemanden auch sehr beschützen kann und der dann gar nicht irgendwie mit der ganz großen, weiten Welt in Kontakt kommt. Ja, so ist dieser kleine Junge aufgewachsen. Auf der einen Seite sehr wach und sehr wissbegierig bestimmt, auch sehr gut ausgebildet, aber auf der anderen Seite doch auch sehr, sehr beschützt und abgeschirmt. So in der Art können wir uns das vielleicht vorstellen. Ja, und er hat dann auch geheiratet, hat dann eine sehr, sehr hübsche Frau zugewiesen bekommen, wie es auch in der damaligen Zeit und heute teilweise auch in Indien noch ist. Werden ja auch wieder die Astrologen auch eingeschalten und die dann auch bestimmen, wer zusammen, gut zusammenpasst und wie das gut funktionieren kann. Ja, und auch da wieder so ein bisschen ein Mysterium für mich auch. Er hat dann da in einer Ehe gelebt, aber es ist irgendwie kein Nachkomme aufgetaucht oder kein Nachkomme zustande gekommen. Und so, dass er dann älter und älter geworden ist, und erst im Alter von 29 Jahren, so eben in der Überlieferung, wird er dann Vater. Und ja, das ist ein großes Ereignis auch für das Königshaus. Und das fällt zusammen, dieses Ereignis fällt zusammen mit vier wichtigen Ausfahrten, die er gemacht hat. Und auch da ist natürlich immer wieder sofort die Frage, ja, wie kann das sein, dass er erst mit so in einem reifen Alter eigentlich schon war und dann diese vier Ausfahrten gemacht hat, die eben einmal rausgeführt haben aus seinem kleinen oder größeren Königsreich und die ihn so mit der Welt einmal in Kontakt gebracht haben. Und wie kann es auch sein, dass so sein Nachkomme, sein Sohn, dass der erst mit 29 Jahren auch so zur Welt gekommen ist. Also es sind schon so Fragen, wo man nicht genau weiß, was hat da stattgefunden, was war das für ein Leben, wie sind diese Dinge eben zusammenzubringen. Und auf alle Fälle waren es beides sehr, sehr wichtige Ereignisse, die stattgefunden haben, sowohl diese vier Ausfahrten, die überliefert sind, als auch die Geburt seines Sohnes. Und diese vier Ausfahrten waren, die erste Ausfahrt war, mit seinem Wagenlenker, dem Chanda, ist er rausgefahren aus seinem kleinen Königreich und mit der Welt in Kontakt gekommen. Und er sieht zum ersten Mal in seinem Leben, sieht er einen kranken Menschen. Und es erschüttert ihn zutiefst. Und das kann man sich ja vorstellen, wenn man schon ein gewisses Alter hat und in so einer heilen Welt aufgewachsen ist. Und dann auf einmal wird man mit einem kranken Menschen und in Indien auch zu der damaligen Zeit und auch noch teilweise zur heutigen Zeit, kann das schon sein, dass das auch sehr, sehr erschütternd ist, ja, so einem kranken Menschen zu begegnen. Vielleicht auch für uns auch ganz interessant, symbolisch diese Lebensgeschichte auch für uns zu verwenden. Auch wir sind ja in einer Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen, in einer Zeit aufgewachsen, wo kein Krieg war, in einer Zeit aufgewachsen, wo alles zur Verfügung ist, was man sich nur irgendwie vorstellen und wünschen kann, wo alles so selbstverständlich ist. Das ist ja auch eine ganz besondere Zeit eigentlich, in der wir leben. Und auch vielleicht ähnlich, dass Dinge auch so ein bisschen aus unserem Leben verbannt worden sind, die uns vielleicht zum Nachdenken auch anregen würden. Zum Beispiel Menschen, die krank sind, die werden ja in Krankenhäusern eher sofort reingebracht. Menschen, die pflegebedürftig sind, die werden in Pflegeheime untergebracht. Und vor allem Menschen, die gestorben sind, mit dem will sich ja unsere Gesellschaft überhaupt nicht auch auseinandersetzen. Und das sind eben diese drei Ausfahrten oder alte Menschen, die ja auch teilweise in Altersheimen dann abgeschoben werden und wo vielleicht nicht mehr dieser normale Zugang auch da ist. Und das sind diese Ausfahrten, die der Siddhartha da mit seinem Wagenlenker Chanda macht. Und dann sieht er eben einen kranken Menschen, er sieht einen alten Menschen und er sieht einen Toten. Und diese drei Menschen, das erschüttert ihn zutiefst und er fragt dann seinen Wagenlenker, steht uns das auch bevor, dass wir einmal krank werden können, dass wir alt werden und dass wir irgendwann sterben? Steht uns das auch bevor? Und es trifft ihn total zutiefst, diese Frage, weil er schon erahnt, ja, so wird es sein. Und der Chanda, der Wagenlenker, sagt ihm tatsächlich auch, ja, es steht auch uns bevor. Also auch vielleicht etwas, was wir auch kontemplieren können, was wir für uns auch in unsere Praxis mit reinnehmen können, sollten auch. Auch uns steht es bevor, dass wir immer wieder krank werden können, vielleicht sogar sehr krank werden können. Auch uns steht es bevor, dass wir alt werden. Wir können dem Alter nicht entgehen, höchstens wir würden früh sterben. Und auf alle Fälle steht uns allen auch der Tod bevor. Also wir können dem nicht entgehen. Das ist etwas, was uns alle erwartet. Der Buddha hat empfohlen, sich diese Kontemplationen, diese Tatsachen, diese unausweichlichen Bestandteile, dass wir uns die täglich auch anschauen sollen. Nicht um in eine depressive Haltung da reinzukommen, sondern wir sollen uns das deswegen anschauen, um vielleicht den gegenwärtigen Moment, in dem wir leben, dass wir den mehr wertschätzen und würdigen und mehr eben ankommen im Leben und mehr Ja sagen zum Leben und unser Leben nicht so verbringen, dass wir es irgendwie versuchen, irgendwie über die Runden zu kommen oder irgendwie so uns so durchmogeln. Wir werden nicht über die Runden kommen. Wie gesagt, es steht uns allen der Tod bevor irgendwann. Wann es sein wird, wissen wir nicht. Sodass es sehr, sehr sinnvoll ist, sich auch mit dieser Frage einmal auseinanderzusetzen. Ja, und dann hat er noch eine vierte Ausfahrt und er begegnet auf dieser Ausfahrt einem Asketen, der so ein sehr glücklichen Ausdruck auch hatte. Und ja, und das berührt ihn auch, dass da eben auch Menschen gibt, die so einen Ausdruck, so einen Gesichtsausdruck haben und so eine Erscheinung auch. Und diese Ausfahrten, das kann man sich dann vorstellen, die kommen dann zusammen und das arbeitet in diesem Prinz Siddhartha und er kann dann nicht mehr anders. Er weiß, er muss sich auf die Suche machen und auf die Suche nach der Wahrheit machen. Und dann ist dieser kleine Sohn da gerade geboren worden. Und da gibt es viele, viele verschiedene Interpretationen, wie jetzt das abgelaufen ist, sodass er sein Elternhaus verlassen hat. Einige Interpretationen sagen, dass er bei Nacht und Nebel sein Elternhaus verlassen hat. Andere Geschichten sagen eher, dass er das mit seinem Vater schon auch besprochen hat. Und vielleicht war die Geschichte, die realistische Geschichte, so denke ich zumindest, war, dass er sozusagen seinem Vater noch einen Nachkommen versprochen hatte und hinterlassen hat, sodass er dann auch frei war, sich auf die Suche zu machen, um den Weg zur Leitfreiheit zu finden. Also wie auch immer das genau stattgefunden hat, wir werden es nie genau erfahren. Auf alle Fälle dieser Prinz Siddhartha verlässt das Elternhaus, macht sich auf den Weg und ja, so wird gesagt, lässt all seinen Reichtum los und wird einer der indischen Asketen, die ja heute auch teilweise noch zu sehen und zu finden sind. Und das ist schon auch etwas Besonderes, dieses Land auch einmal kennenzulernen und gerade auch diese tiefe Spiritualität, die immer noch vorhanden ist in diesem Land. Natürlich ist es auch ein Land, Indien, wo viel Wohlstand inzwischen da ist, wo auch diese neue Welt komplett eingezogen ist. Und das ist ja eins der aufstrebenden Länder in der Welt. Aber es ist eben auch dieses spirituelle Land, wo immer noch diese alte Spiritualität auch an vielen, vielen Orten noch zu finden ist. Zum Beispiel war ich einmal am Berg Arunachala, wo ein bekannter indischer Heiliger gewirkt hat, Ramana Maharshi, ein ganz besonderer Ashram auch, wo er da gelebt hat und gewirkt hat. Und da ist es so, da wird jeden Tag, gibt es freies Essen, werden die Asketen gespeist Und das ist schon dann beeindruckend, wenn man so diese Asketen dann sieht, wie die dann so in einer größeren Menge auch dann kommen und sich da das Essen auch abholen. Und das sind ja auch sehr, sehr beeindruckende Gestalten auch mit langen Haaren und langen Bärten und ja, schon besondere Erscheinungen auch. Ja. Lumbini kann ich mich erinnern, da waren auch viele Asketen und das war auch sehr, sehr beeindruckend, wie die da waren. Auch an diesen buddhistischen Orten kann man die auch sehen und viele, viele natürlich hinduistische Orte, wo man diese Asketen auch sehen kann. Ja, so war der Prinz Siddhartha auch einer von diesen Asketen geworden. Er hat sich das Haupthaar geschoren und ja, hat sich auf die Suche nach guten Lehrern gemacht und hat dann tatsächlich auch gute Lehrer gefunden, die ihm in der Meditation unterwiesen haben und wo er auch sehr tief in der Meditation schon eingetaucht ist, aber eben noch nicht das gefunden hat, was er sich eigentlich vorgestellt hat oder nachdem er eigentlich gesucht hat. Er war dann von beiden Lehrern wurde eingeladen, sozusagen Nachfolger oder Co-Lehrer zu werden, weil die erkannt haben, was der für ein Potenzial hat, dieser Siddhartha. Und er hat aber dann beide Lehrer verlassen, hat gesagt, er muss alleine weiter suchen, er muss sich alleine weiter auf den Weg machen, er möchte noch tiefer eindringen. Und dann fängt er eben an, eine extreme Askese zu praktizieren und das über einen sehr, sehr langen Zeitraum, über 5 oder 6 Jahre, geht diese extreme Askese und die ist teilweise auch in den Schriften beschrieben. Und das ist schon sehr, sehr extrem. Also da, wo man dann teilweise auch denkt, muss das auch sein? Also ich möchte jetzt da jetzt nicht ins Detail gehen, aber alles, was ihr euch an Askese vorstellen könnt, hat er praktiziert. Und ja, und er war dann tatsächlich kurz vor seinem Tod, weil er nicht mehr kriechen konnte und nur noch in seinen Exkrementen gelegen ist. Und in diesem Zustand stellt er sich innerlich die Frage, ist das der Weg zur Freiheit? Und dann kommt innerlich die Antwort, nein, das ist nicht der Weg zur Freiheit. Würden wir natürlich sofort denken, ja, warum stellt er die Frage nicht schon früher? Ja. Und warum muss das so ins Extrem gehen, wo er eigentlich ganz, ganz kurz vorm Sterben ist? Ja, wie gesagt, er hat alles extrem ausgekostet, alles extrem erlebt, sowohl einen extremen Luxus, einen extremen Wohlstand, als auch eine ganz, ganz extreme Askese. Und dann kommt und dann fragt er innerlich, stellt er sich die Frage, ja, und was ist der Weg dann zur Freiheit? Und es taucht eine Kindheitserinnerung auf, wo er mit seinem Vater bei einem zeremoniellen Pflügen unter einem Baum gesessen ist, unter dem Rosenapfelbaum gesessen ist, und diesem Pflügen zugeschaut hat und in einer so friedlichen Stimmung und in einem so wohligen Zustand war, dass er in einen tiefen, beglückenden Zustand hineingerutscht ist als kleiner Bub. Und dieses Bild kommt ihm wieder hoch und er fragt innerlich die Frage, ist das der Weg zur Befreiung? Und die Antwort ist ja. Und dann taucht Angst in ihm auf. Und er fragt sich, warum habe ich Angst vor diesem Weg? Und er hat Angst davor, sich wieder in so eine Sinneswelt zu begeben, die er ja im Extrem auch erlebt hat und dass er sich da wieder drin verliert und da wieder untergeht. Und er erkennt aber, dass das eben nicht dieser Weg ist, sondern dass das der mittlere Weg ist, dass es auch einen mittleren Weg gibt. Ja, und er fasst den Entschluss, wieder Essen zu sich zu nehmen, wird dann auch von Unterstützerinnen vor allem auch mit Milchreis verköstigt, wird wieder so aufgepäppelt, sodass er wieder zu Kräften gekommen ist. Ja, und irgendwann ist dann dieser Augenblick gekommen, wo er wieder so kraftvoll ist und so in, nicht nur körperlich auch kraftvoll geworden ist, sondern auch geistig in seiner ganzen Kraft eingetaucht ist. Und dann fasst er den Entschluss in Bodh Gaya, dass er sich unter den Bodhi-Baum, diesen berühmten Bodhi-Baum, niederlassen will. Und er fasst den Entschluss, ja, hier werde ich nicht eher wieder aufstehen, bis ich die Wahrheit gefunden habe. Ja, und die Geschichte geht, das ist dieser 100- oder 1000-prozentige Entschluss. Und aber natürlich mit der Vorbereitung, die er hatte über viele, viele Jahrhunderte, viele, viele Hunderte von Leben, in denen er sich auf diesen einen Augenblick vorbereitet hat. Es wird davon gesprochen, ich glaube, von 500 Leben, in denen er sich darauf vorbereitet hat, auf diesen einen Moment dann, auf diese Kulmination von seiner ganzen Kraft. Und er nimmt Platz unter dem Bodhi-Baum und erlebt dann tatsächlich in der Nacht, erlebt er die totale Befreiung. Ja. Er hat dann so drei Nachtwachen, ist in der Überlieferung niedergeschrieben. In der ersten Nachtwache erkennt er, wie seine früheren Leben, wie er da als der und der aufgetaucht ist und den Weg gegangen ist und das erlebt hat und der diesen Beruf nachgegangen ist und so gestorben ist. Und dann sieht er das nächste Leben und weitere Leben und erkennt, dass er da in einem Kreislauf gefangen war, aus dem er eben nicht rausgekommen ist. Und das ist vielleicht für uns auch, ich habe mir das schon oft auch gedacht, wie können wir da vielleicht auch einen Zugang bekommen zu dieser Art von Einsicht. Und ich habe dann für mich auch einen guten Weg gefunden, nicht unbedingt in frühere Leben eintauchen zu müssen, sondern mir Leben von allen anderen, mit denen ich zu tun habe, anzuschauen und zu erkennen, ja, jeder Mensch wird geboren und hat große Herausforderungen, hat großes Wachstum, Wachstumsmöglichkeit, hat diesen Beruf, diesen Wohnort, diese Familiensituation und irgendwann wird diese Person alt und wird sterben. Ja. Und da kann man hinschauen, wo man will, das trifft uns alle. Und letztendlich auch diese Tatsache vielleicht, so das in einer Bauernweise, der sehr schön zum Ausdruck kommt, unter jedem Dach ein Ach. Also wo man auch erkennen kann, dass es dieses leidfreie Leben nicht gibt, sondern dass es in jedem Leben viele, viele Herausforderungen gibt. Und wenn man sich das dann auch vielleicht einmal so anschaut, dann entsteht vielleicht die Bereitschaft, zumindest einen Weg einzuschlagen, der uns aus den Ursachen von dem Leiden befreit. Und darüber werden wir morgen sprechen. Ja, und dann in der zweiten Nachtwache erkennt er, wie das Gesetz von Ursache und Wirkung, wie alles zusammenhängt und wie alles miteinander verbunden ist und wie alles aufeinander wirkt. Und in der dritten Nachtwache erlebt er eben diese vollkommene Befreiung. Er erkennt die Ursache für Leid. Er erkennt, wie sich Leid auswirkt. Er erkennt die Tatsache, dass es einen Zustand, der vollkommen frei ist von jeglichem Leid. Und dann erkennt er den achtfachen Pfad, der uns dahin führen kann, wie wir vollkommen aus jeglichem Leid, aus jeglichem Stress, aus jeglichem Dukkha, dieses Pali-Wort für Leid, für Stress, für Unerfülltsein, für Getriebensein, für Angst, für nicht erfüllt sein, dieses Pali-Wort Dukkha, das wir bestimmt öfter noch hören werden in den nächsten Wochen. Er erkennt den Ausdruck von Dukkha, er erkennt die Ursache für Dukkha und er erkennt diesen Weg, diesen achtfachen Weg, der uns rausführen kann aus jeglichem Dukkha. Ja, und erst dann die nächsten Tage ist er nur in diesem Bliss von Nibbana, in dieser tiefen Glückseligkeit, wo er all seine Ich-Bezogenheit losgelassen hat, wo er alle seine Anhaftungen losgelassen hat und eingetaucht ist in diese tiefste Glückseligkeit, die man sich nur irgendwie vorstellen kann und nach der wir irgendwie alle aber doch auch gewisse Sehnsucht haben nach diesem vollkommenen Glück, nach diesem vollkommenen Frieden, nach dieser vollkommenen Erfüllung. Ja. Er genießt es, geht von einem Baum auch wieder nach einer Woche zu einem anderen Baum, verbringt da wieder ein paar Tage, auch wieder interessant, dass er da auch immer wieder so Bäume aufsucht, verbringt da wieder eine Woche und ist nur in dem Genuss von Nirvana, verbringt da wieder eine Woche und da wieder eine Woche. Und irgendwann ist aber so ein Punkt erreicht, wo er sich auch auf den Weg macht, in ein anderes Gebiet, aber eben mit so dieser inneren Einstellung, und das ist vielleicht ganz interessant, dass er das nicht unbedingt jemand anderen mitteilen möchte. Also so ein bisschen, könnte man sagen, fast ein bisschen egoistisch, also nach diesem Erleben, was man eigentlich gar nicht verstehen kann, aber er hat so das Gefühl, dass dieser Weg eben nicht ganz einfach zu beschreiten ist. Und dieses vollkommene Loslassen von all unseren Anhaftungen und von all unseren Identifikationen nicht so einfach umzusetzen ist. Und er denkt sich da, warum soll ich mir diese Mühe antun, anderen diesen Weg auch zu weisen? Also es ist ja nur mit einer gewissen Mühe auch verbunden. Und einer von den höchsten Göttern erkennt diese Haltung von dem Buddha und taucht eben beim Buddha auf und bittet den Buddha eben zum Wohle der Wesen doch zu lehren und das, was er selbst erlebt hat, doch zu vermitteln, nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Deva- und Götterwelt, weil auch die Devas und Götter und auch die Menschen natürlich auch Interesse haben an einem Zustand der vollkommenen Leidfreiheit. Ja. Und er bittet den Buddha, mit seinem himmlischen Auge über die Welt zu schauen und zu schauen, ob es tatsächlich auch Menschen und Devas und im Götterbereich Wesen gibt, die eben das Potenzial hätten, diese Lehre, diesen Weg zu verstehen und sich auf diesen Weg zu machen. Ja, und der Buddha schaut tatsächlich mit seinem himmlischen Auge, schaut über die Welt und erkennt tatsächlich, dass es viele Wesen gibt, die dieses Potenzial hätten, sich auf den Weg zu machen. Und er lässt sich von dieser Gottheit überreden, zu lehren. Er ist mit 35 Jahren, hat er diese Befreiung erreicht und so ist es überliefert in den Schriften, dass er die nächsten 45 Jahre jeden Tag seines Lebens immer wieder am Morgen schaut, ob irgendjemand da ist, der die Lehre empfangen kann und 45 Jahre lang jeden Tag lehrt, um eben diesen Weg darzulegen, um eben Menschen und Devas dabei zu unterstützen, frei zu werden. Manchmal hat er auch lange Wegstrecken auf sich genommen, um dann zu diesen Menschen zu kommen und ihnen die Lehre darzulegen. Manchmal sind es Menschen, die zu ihm gekommen sind. Ja. Und am Anfang ist es so, dass er erst einmal schaut, wer ist denn geeignet, wer könnte denn die Lehre empfangen. Und er schaut seine ehemaligen zwei Lehrer, wo er das Gefühl gehabt hätte, die könnten vielleicht bereit sein. Und er erkennt, dass sie beide gestorben sind. Dann schaut er, ob seine fünf ehemaligen Mitasketen, mit denen er so lange diese extreme Askese praktiziert hat und für die er sogar ein Vorbild war, weil er noch extremer war wie die fünf Asketen, ob die geeignet wären, die Lehre zu empfangen. Und er sieht, dass sie tatsächlich das Potenzial haben, diese Lehre zu empfangen. Und er macht sich auf den Weg nach Sanat, ist in der Nähe von Varanasi, dieser heiligen Stadt, und macht sich auf den Weg nach Sanat und weiß, dass sie da sind. Und sind tatsächlich immer noch in ihrer Askese, mit ihrer Askese beschäftigt. Und er geht in ihre Richtung und dann sagen diese Asketen, diese fünf ehemaligen Asketen, sagen, da kommt unser Verräter sozusagen, der den heiligen Wandel, der den heiligen Weg verlassen hat, der die Askese aufgegeben hat. Und der will jetzt zu uns kommen und wir werden ihn nicht beachten und werden ihm keinen Sitz bereiten. Aber sie, je näher der Buddha kommt, desto mehr erkennen sie, dass der eine unglaubliche Ausstrahlung hat. Und sie werden immer ehrfürchtiger, je näher der Buddha kommt. Und irgendwann ist es dann so weit, dass sie dann tatsächlich ihm einen Sitz bereiten und ihn bitten, in ihre Mitte zu kommen und zu erzählen, was er erfahren und erlebt und erkannt hat. Das ist dann die erste Lehrrede, die stattfindet in Sanat, wo das Rad der Lehre, das Dhammarad, wieder in Gang gesetzt wird, wieder bewegt wird, sodass das wieder sich zu drehen anfängt, das Rad der Lehre. Das ist die Dhammacakkappavattana Sutta, die erste Lehrrede, die er gegeben hat und wo er das Rad der Lehre in Gang gesetzt hat. Ja. Und dieses Rad dreht sich heute immer noch, sodass wir jetzt vor diesem Rad sitzen können und uns die Lehren der nächsten Wochen auch anhören können und anhand von diesen Lehren eben selber auch diesen Weg beschreiten können. Ja, wie gesagt, hat der Buddha dann 45 Jahre lang jeden Tag gelehrt. Vielleicht auch etwas, was uns berühren kann, wofür wir tiefe Dankbarkeit auch haben können, so um vielleicht auch nochmal so einen neuen Zugang auch zum Buddha zu bekommen. Ja, und was dann auch geschehen ist, es ist ein Orden entstanden, wo der Buddha dann auch zuerst einmal Jünger aus wohlhabenden Familien, die auf einmal zu ihm gekommen sind, aufgenommen hat und dann den Orden gegründet hat und da auch scheinbar eine große Ausstrahlung, große Fähigkeit an den Tag gelegt hat, später dann den Nonnenorden und wo wahrscheinlich seine Ausbildung zu einem auch politischen Herrscher, einem weltlichen Herrscher ihm zugute gekommen ist, sodass er das gut organisieren konnte, natürlich mit Hilfe von Unterstützern, sodass da ein ganz, ganz großer Orden auch entstanden ist, der dann eben auch zur Verbreitung der Lehre auch beigetragen hat. Und er hat dann nach relativ kurzer Zeit, wenn er gemerkt hat, da sind einige dabei, die es verstanden haben, die auch den Weg beschritten haben, die auch diesen Weg der Freiheit begangen haben. Und er hat es dann gemerkt, die sind so weit. Und dann hat er die auch ausgeschickt, sie sollen so in die Welt ausstrahlen. Ja. Nicht indem sie Menschen missionieren, sondern indem sie die Lehre verbreiten. Und wer immer sich von diesem Weg angezogen fühlt, der ist natürlich herzlich eingeladen, diesen Weg auch zu beschreiten. Ja, gibt es natürlich viele, viele Details, die überliefert sind. Aber so, um so ein bisschen einen Überblick zu bekommen, was da für eine Leistung auch dahinter ist, hinter dieser Figur vom Buddha. Ja, und dann mit 80 Jahren, also auch, wir würden sagen, relativ jung, war so sein Leben scheinbar vollzogen. Er hatte seine Lebensspanne war aufgebraucht. Er hatte vielleicht auch bedingt durch seine extreme Askese vielleicht seinem Körper nicht nur Gutes getan, sodass dann mit 80 Jahren, so die Überlieferung, dass er dann auch gestorben ist. Er hat vorher seinem Aufwärter, dem Ananda, der eine ganz wichtige Figur ist in der Lehrüberlieferung und in der Begleitung und auch Weitergabe der Lehre, er hatte dem Ananda so die Möglichkeit gegeben, dass der Ananda ihn eingeladen hätte oder darum gebeten hätte, dass er länger leben sollte als diesen Zeitabschnitt, der eben zu Ende gegangen ist. Und der Ananda hat das irgendwie, diese Hinweise hat er nicht mitbekommen und hat es nicht kapiert, was ihm der Buddha da immer wieder sozusagen so ein bisschen gegeben hat. Und es war dann eben der Fall, wenn keiner seiner Schüler ihn darum gebeten hat, dass er noch länger da sein soll und noch länger leben soll, dann ist seine eigene Lebenszeit ist aufgebraucht und da ist auch kein Impuls da, auch kein Begehren da, keine Kraft da, die ihn da noch auch länger festhalten würde. Es wäre höchstens gewesen, dass eben Schüler und Schülerinnen ihn darum gebeten hätten. Ja. Und so ist er dann tatsächlich mit 80 Jahren in Kusinara, auch ein ganz besonderer Ort für mich, der vielleicht beeindruckendste Ort von diesen Verehrungsstätten, die man als Schüler, Schülerin aufsuchen kann. Es wird empfohlen in einer Lehrrede, wo der Buddha sagt, es ist sehr, sehr segensbringend, wenn man zumindest diese vier Orte aufsucht, wo er geboren worden ist, wo er erleuchtet worden ist, wo er seine erste Lehrrede gegeben hat und wo er gestorben ist. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt, diese vier Orte aufzusuchen, dann sucht die auf. Es wird gesagt, dass man dann zumindest nicht in niedrigen Welten wiedergeboren wird, sondern in lichten Welten wiedergeboren wird, wenn man da mal war. Also das ist für mich auch eine schöne Aussicht, weil ich war da schon. Wobei ich weiß jetzt auch nicht, ob der Buddha das gemeint hat, dass man da als Pilger zu Fuß diese Stätten besuchen soll. Wir haben es damals mit der Gruppe gemacht und sind mit dem Bus und mit dem Zug und mit dem Flugzeug da an diese Stätten gereist. Ich weiß nicht, ob das auch gilt. Ich werde es dann sehen, wenn es soweit ist. Ja, in Kusinara, wirklich ein beeindruckender Ort, wo dieser tiefe Frieden, der Frieden von Nibbana so deutlich auch zu spüren ist und der für mich nach wie vor auch einer der tiefsten Eindrücke in meinem Leben ist, wo ich da dort war. Bodh Gaya war auch ein Kraftort, aber es ist ganz, ganz viel los in Bodh Gaya. Viele Touristen sind da und schon auch eine kraftvolle Energie, auch eine gewisse lichte, friedliche Energie zu spüren, aber Kusinara ist noch mehr andere Energie. Aber auch da ist es so, dass jeder das individuell auch wahrnimmt. Also einige waren auch dabei, die in unserer Gruppe, die in Lumbini, wo er geboren worden ist, also vor allem Mütter waren es, die da die stärkste Kraft gespürt haben. Ja. Sanat weiß ich jetzt gar nicht, ob da so wer da starke Kraft gespürt hat, aber es sind natürlich alles beeindruckende Orte. Auch da, wo der Buddha viele Regenzeiten verbracht hat, das sind auch Orte, wo er viel Zeit auch verbracht hat und viel gelehrt hat, das sind auch kraftvolle Orte. Ja, vielleicht habt ihr mal die Möglichkeit, diese Reise zu machen. Ja, so viel in Kürze zum Leben vom Buddha, sodass vor allem auch diejenigen, die vielleicht noch nicht so vertraut sind mit dieser Gestalt Buddha und dass da vielleicht auch ein bisschen ein neuer Zugang auch entstanden ist. Vielleicht auch heute Abend einmal kurz die Möglichkeit, vielleicht die eine oder andere Frage zu stellen. Wenn ich kann, beantworte ich sehr, sehr gern. Ja.
Wurde er nicht vergiftet?
Bitte?
Ich habe gelesen, dass er vergiftet wurde. Also nicht einfach nur so gestorben, weil er alt war, sondern...
Ja, du hast recht. Ein Schmied hat den Buddha eingeladen und wollte ihm ein Festmahl bereiten, ja. Was ja auch zur damaligen Zeit und auch heute noch üblich ist, dass man das Allerbeste für die Mönche und Nonnen vor allem, aber auch in Burma zum Beispiel für Laienübende kocht und denen dann auch gibt. Und das ist eine große Ehre ist und einen großen Verdienst bedeutet, wenn man so ein Essen offerieren kann, wenn man so eine Gabe geben kann. Und dieser Schmied hatte diese Einladung ausgesprochen und der Buddha hat diese Einladung angenommen und hat gewusst, dass dieses Essen tatsächlich nicht genießbar ist. Hat er natürlich auch viele sich Fragen gestellt, was war das für ein Essen, das ihm so zugesetzt hat, und wahrscheinlich waren es vergiftete Pilze, aber es ist nicht ganz klar, oder irgendein total verdorbenes Essen. Und der Buddha hat dann gesagt, er wird dieses Essen zu sich nehmen, aber er hat allen anderen, die mit ihm eingeladen waren, untersagt, dieses Essen zu sich zu nehmen. Es war auch ein Annehmen von einem Schicksal, von einer Prophezeiung oder von einem Weg, der eben vorgezeichnet war und der eben beschieden war. Und er hat eben auch, seine Lebensspanne war eben auch ausgeschöpft. Er hat alles dargelegt, alles gelehrt, was für ihn möglich war zu lernen. Es war alles vollfüllt sozusagen. Und er hat dann auch die Anweisung gegeben, diesem Schmied auch keine Vorwürfe zu machen, dass er ihm so dieses Essen dargereicht hat, sondern es ist auch das ein wertvoller Bestandteil von der Lebensgeschichte und von der Geschichte vom Buddha gewesen. Ja. Aber auch da wieder unendlich viele Möglichkeiten. Hätte er dann ohne dieses Essen, hätte er dann ewig weitergelebt, oder wie wäre dann der Tod eingetreten? Also sind so Fragen, die nie zum Beantworten sind. Drum, vielleicht gibt man sich zufrieden mit einigen Aspekten, mit einigen Überlieferungen und öffnet vor allem sein Herz für dieses unglaubliche Geschenk und für diese unglaubliche Leistung, für diesen Durchbruch, den Buddha geschafft hat, wo er ein Tor aufgestoßen hat, ein Tor zur Freiheit aufgestoßen hat, ja, und das immer noch offen steht. Und ja, wir können nur erahnen, was das bedeutet. Ja. Weil wir haben ja den Weg vor uns. Der Buddha hatte ja diesen Weg nicht vor, er musste ja selbst den Weg finden. Er hat nicht die Anweisungen bekommen, so wie wir die Anweisungen haben. Ja, wenn du das und das, hier ist der achtfache Pfad, und wenn du das und das entwickelst, dann wirst du irgendwann vollkommen glücklich sein. Sondern er hat ja für sich selber diesen Weg finden müssen. Und das ist eine unvergleichlich größere Leistung. Aber auch den Weg mit Anweisungen zu beschreiten und zumindest einige Schritte auf dem Weg zu machen, ist schon mehr als wertvoll. Also wir können uns da alle sehr, sehr glücklich schätzen, dass wir mit so einem Weg in Kontakt gekommen sind, wo sehr, sehr detaillierte und klare Anweisungen vorhanden sind, wie wir all die acht Elemente, die auf dem achtfachen Pfad vorhanden sind, wie wir die entwickeln können. Und vielleicht auch da nochmal mit in Verbindung mit dem Regenbogen, wo ich ja davon gesprochen habe, dass jede einzelne Farbe von dem Regenbogen ist wichtig, sonst ist er nicht vollständig. So ist es genau das Gleiche mit diesen acht Gliedern des achtfachen Weges. Alle acht Glieder sind wichtig und alle acht Glieder sind zu entfalten. Also wir können jetzt nicht sagen, ja, wir lassen das eine weg, das ist nicht so wichtig. Die Tugend ist jetzt nicht so wichtig oder die rechte Gesinnung ist nicht so wichtig. Ich kümmere mich vor allem um die Meditation und dann wird es schon gut gehen irgendwann. Sondern alle acht Glieder sind zu entfalten. Ja.